Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Heute mit einer Musikbox zu dem Thema Musik heute. Neben mir am Mikrofon Jolien Hülse.
Und Michael Teufel. Unsere Reise über die Musikbox führt uns durch Jahrzehnte der Musikgeschichte und sogar bis nach Lissabon.
Music was my first love. And it will be my last. Music of the future. And music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past.
Unser erster Beitrag handelt sich um Rap. Dicke Autos, Macho-Gehabe und viel Bling-Bling. Damit assoziieren mit Sicherheit die meisten die Rap-Szene. Und das nicht zu Unrecht. Immerhin sind Drogen, Gewalt und Sex Thema Nummer 1 in den meisten Texten. Aber wo sind die Grenzen? Gibt es die überhaupt? Darüber wollte Veronika Kruschwitz mehr erfahren.
Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, so Friedrich Schiller. Die heutige Version würde wohl lauten: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Zumindest, wenn es nach Rapper Danger Dan geht. Aber was hat es eigentlich mit dieser Kunstfreiheit auf sich? Zu finden ist sie in Artikel 5 des Grundgesetzes. Neben Richtlinien zu Journalismus, Wissenschaft und Forschung beschäftigen sich folgende Passagen mit der Freiheit der Kunst.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Eingeschränkt wird die Kunst nur durch den Satz:
Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Aber wer sagt eigentlich, was genau Kunst ist? Nach Joseph Beuys ist alles Kunst. Und ab wann gelten diese allgemeinen Gesetze? Durch solche Fragen entsteht die Grauzone, die schon einige Juristen zum Verzweifeln gebracht hat. Vor allem das Rap-Genre bereitet im deutschen Rechtssystem häufig Kopfzerbrechen. Nicht verwunderlich, denn Rap bzw. Hip-Hop gehören zu den beliebtesten Musikrichtungen der deutschen Jugendlichen. Die Tendenz steigt. Klar also, dass die harten Texte über Ghettos, Drogen und Protzerei auffallen. Ich wollte einen Einblick hinter die Kulissen bekommen und habe deshalb mit Rapper, Schauspieler, Produzent und Lehrer Zane alias Jens Amschlinger gesprochen. Weil der ehemalige Tübinger Student mittlerweile in Frankfurt lebt, musste ich das Interview digital führen. Die Tonqualität bitte ich deshalb zu entschuldigen. Zunächst hat mich interessiert, wo Zane als Musiker die Grenzen der Kunstfreiheit sieht, beziehungsweise ob es seiner Meinung nach überhaupt Grenzen geben sollte.
Becher sind gefüllt, also rat mal, was wir gerade machen. Wieso Geld ausgeben für einen teuren Wein? Ich nehme 5 Flaschen Fuse für 10 Euro heim. Der Kuckuck dreht am Rad, doch hier ist kein Zoo. Irgendein Profi denkt, die Dusche sei das Klo. Verdammt man, wir haben Geschichte geschrieben. Die glorreichen Nacht aus dem Fichtenweg.
Wenn ich in meiner eigenen Musik über sowas nachdenke, habe meine Grenzen dort, wo ich sie als vernunftbegabter Mensch, wenn ich mich mal so bezeichnen darf, manchmal dort, wo ich sie, wie gesagt, auch als Mensch haben würde. Natürlich gibt es ein paar Sachen, wo ich da auch in, wo die Kunstfigur einfach nicht die Privatperson ist. Und deswegen sind die Grenzen da auch wieder anders ausgelotet. Aber trotzdem ist es dann doch sehr nahe zu meinen eigenen Verständnissen von Moral und Werten. Insbesondere jetzt, wenn es um Diskriminierung geht, sei es jetzt Homosexuellenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit.
Für Zane steht also fest, für Diskriminierung jeder Art gibt es keinen Platz im Hip-Hop-Genre. Aber wie sehen das eigentlich Nicht-MusikerInnen bzw. Rap-HörerInnen? Um auch die Meinung einer Tübinger Studentin einzubeziehen, habe ich mich mit Vianne Reinpold getroffen. Sie studiert Medienwissenschaft im 2. Semester und hört hin und wieder gern Rap.
Also erstmal würde ich sagen, dass es eine Kunstfreiheit gibt und dass ich die auch für sehr wichtig erachte. Und ich finde es sehr schwierig, eigentlich Grenzen zu definieren. Also ich finde, man kann sie nicht klar festlegen. Aber wenn ich jetzt so an meine persönlichen Erfahrungen mit Rap-Texten denke, würde ich sagen, gerade wenn so ein ganzes Lied einfach geprägt ist, beispielsweise von sexistischen Äußerungen oder rassistischen Äußerungen, also alles, was so in die Richtung geht, da sehe ich so für mich selbst schon eine Grenze, weil ich finde einfach, wenn so ein komplettes Lied dann davon überschattet wird und man einfach im Endeffekt auf das Lied schaut und merkt, okay, es geht in dem Text um nichts anderes, dann ist das für mich schon eine Grenze.
Fest steht also sowohl für den Fachmann als auch für die Musikliebhaberin, Sexismus, Rassismus und jede Form der Ausgrenzung gehen zu weit.
Ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich finde, viele andere sollten ihre eigene Grenze auch mal noch finden oder wissen, ab welchem Punkt es einfach too much ist, was man vielleicht nicht sagen sollte, weil es ja im Endeffekt auch zeigt, was für gesellschaftliche Probleme wir haben, wenn Leute Aussagen treffen und damit vor allem gesellschaftlich unsanktioniert quasi durchkommen. Also dass dann, ich höre einige Texte und Musik, wo ich mir denke, wow, wie kann jemand für sowas noch gefeiert werden?
Aber wieso werden so viele Rapper gefeiert, obwohl ihre Texte voll sind mit Beleidigungen und Abwertungen? Wie geht man damit um? Vianne Reinpold hat ihre eigene Methode, die Songs zu filtern.
Also erstmal gehe ich eigentlich gar nicht nach den Texten. Wenn ich merke, okay, der Rapper hat irgendwie so nice Beats, also coole Beats, dann ist das für mich erstmal das erste Kriterium, warum ich einen Song überhaupt höre. Und dann eigentlich erst, wenn ich den Song immer wieder gehört habe, achte ich so richtig drauf, was er da eigentlich singt. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber ich finde es auffällig, dass gerade wenn so ein Text sehr stark geprägt ist von so Äußerungen, dann sind die Texte oft auch sehr aggressiv, habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Und das, sobald ich dann eigentlich so einen Song anfange zu hören, merke ich das eigentlich schon. Also, und dann ist es für mich auch ein Kriterium zu sagen, okay, das gefällt mir jetzt irgendwie gerade nicht.
Aggressive Texte und gute Beats. Zwei Kriterien, die viele Rap-Fans so an dem Genre mögen. Wieso ist Zane begeistert von dem Sprechgesang?
Rap ist halt eine große Sache, die ich mag. Ein Genre, das mir gefällt. Vor allem auch der Gedanke dahinter, der Hip-Hop-Kultur und des Zusammenhaltens, so wie es gedacht ist. Und einfach den Mensch als Mensch zu sehen, sich gegenseitig zu unterstützen. Seitdem ich dann selber Musik produziere, habe ich gemerkt, dass einfach die Musik selbst ist, die mich begeistert, auch genreübergreifend. Letzten Endes ist Rap ja auch musikalisch aus unterschiedlichsten Genres entstanden. Diesem Soul-Bereich, aus dem Funk-Bereich, Jazz-Bereich. Da ist ja alles dabei. Da hat man auch Rock'n'Roll, da hat man mittlerweile auch ohne Ende Genre-Mixes und Crossovers, was ich sehr cool und gut finde, dass sich alles stetig weiterentwickelt. Und deswegen ist diese Begeisterung immer geblieben und nie weggegangen für Musik und Kunst im Allgemeinen.
Wir halten fest, Rap bzw. Hip-Hop ist viel mehr als nur das negative Image, das es durch manche KünstlerInnen bekommen hat. Er verbindet die verschiedensten Genres miteinander, sprengt die Grenzen auf und versucht im Ursprung für mehr Fairness und weniger Unterdrückung zu kämpfen. Außerdem hilft seine Ausdrucksstärke vielen durch den Alltag. Dazu noch einmal Vianne Reinpold.
Also ich finde, Rap ist sehr ausdrucksstark. Und gerade wenn es ein Thema ist, was mir gefällt oder womit ich mich irgendwie identifizieren kann, finde ich, hat es eine sehr große Kraft so einfach. Und auch wenn ich das dann selbst höre, bewegt es irgendwie sowas in mir. Und ja, einfach dieses Ausdrucksvolle gefällt mir.
Für meinen Interviewpartner und meine Interviewpartnerin steht fest, die Kunstfreiheit ist wichtig. Allerdings sind Zeilen, in denen antisemitische, frauenfeindliche oder homophobe Äußerungen vorkommen, problematisch. Die Frage ist, ob solche Themen durch das laute Mitgrölen verharmlost werden oder ob die Fans zwischen Kunst und Realität unterscheiden können. Sicher ist, dass das wohl erstmal ein großes Diskussionsthema bleiben wird, mit dem man ganze Abende füllen könnte. Bis dahin sollte man wohl, wie Zane es ausgedrückt hat, seine Grenzen als vernunftbegabter Mensch selbst festlegen.
Das war Veronika Gruschwitz über Deutschrap und die Grenzen der Kunstfreiheit. In unserem nächsten Beitrag wird es nun etwas exotischer. Haben Sie schon einmal etwas vom portugiesischen Fado gehört? Wer sich für gefühlvolle und dramatische Musik begeistert, kann sich auf diesen Beitrag besonders freuen. Unsere Reporterin Laura Strädling hat sich in der portugiesischen Hauptstadt einmal auf die Suche nach den Ursprüngen des traditionellen Gesangs gemacht und ist fündig geworden. Begleitet von emotionalen Gesangsaufnahmen wird sie nun in die Geschichte der Musik eintauchen und auch die heutige Fado-Szene für uns beleuchten.
Ich befinde mich in einem der bekanntesten Fado-Lokale Lissabons, dem Club de Fado. Mit einem schicken Anzug und gefühlvollem, fast schmerzlichen Gesichtsausdruck steht der Sänger da und bereitet sich auf seinen großen Auftritt vor. Begleitet wird er von einer traditionellen portugiesischen Gitarre und einem Kontrabass. Der eindringliche Gesang tönt durch das gesamte Lokal und scheint den Raum komplett auszufüllen. Die Menschen sind sichtlich bewegt und das ist kein Wunder. Seit dem 19. Jahrhundert ist der Fado nicht mehr aus der portugiesischen Kultur wegzudenken und spielt noch heute eine bedeutende Rolle. Vor allem in Lissabon und Coimbra ist der Gesang fester Bestandteil des Alltags und Nachtlebens der Menschen. Der Begriff Fado leitet sich aus dem lateinischen Fatum ab, was so viel wie Schicksal bedeutet. Und das schlägt sich auch im Klang des Traditionsgesangs nieder. Portugal war lange Zeit ein armes Land und bekannt als Seefahrernation. Immer wieder hieß es also Abschied nehmen von den Liebsten. So wundert es nicht, dass die Lieder des Fado meist von Heimweh, Abschied und unglücklicher Liebe handeln. Prägend ist demnach der melancholische, schmerzvolle und schwere Klang, der kaum eine Zuhörerin unberührt lässt. Anders, als es oft behauptet wird, ist der Fado nicht immer traurig. Auch freche, beschwingte Interpretationen sind keine Seltenheit. Somit wird klar, Fado repräsentiert die Volksseele der Portugiesen und spiegelt jeden Geist in der Bevölkerung vom Spitzbuben bis hin zum Seemann wider. Der älteste Fado ist der Fado des Matrosen, welcher als Vorbild für seine Nachfolger diente. Mit der Zeit entwickelten sich dann unterschiedliche Stile. Der traditionelle Fado, der aristokratische Fado und der heitere, tanzbare Fado. In der zweiten Fado-Hochburg Portugals, der Studentenstadt Coimbra, entwickelte sich eine ganz eigene studentische Strömung des Gesangs. Während der Salazar-Militärdiktatur von 1932 bis 1968 wurde der Fado sogar als Kommunikationsmittel zwischen studentischen Gruppen eingesetzt. Viele KünstlerInnen nutzten die Balladen ebenfalls als politische Ausdrucksform. Heutzutage ist der Fado weltweit bekannt. Seit 2011 ist er sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Künstler und Künstlerinnen wie die Weltstars Camino und Marzia treten in riesigen Hallen vor großem Publikum auf. Die jungen KünstlerInnen entwickelten den Fado weiter. In ihrem Repertoire finden sich neben traditionellen Balladen auch moderne Kompositionen. Häufig wird der traditionelle Gesang hier mit modernen Jazz-Elementen verbunden. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, sollte bei der nächsten Portugal-Reise unbedingt einen Abstecher in ein authentisches Fado-Lokal machen. Besonders in Lissabon und Porto bieten sich unzählige Möglichkeiten hierfür. Gute Fado-Lokale sind voll und die Tische stehen eng zusammen. Es lohnt sich also rechtzeitig einen Platz zu reservieren, um nach einer typisch portugiesischen Mahlzeit und gutem Wein der Volksseele der Portugiesen ein Stück näher zu kommen.
Da bekommt man ja richtig Lust, gleich in den Flieger zu steigen und nach Lissabon zu reisen. Vielen Dank, Laura, für deine Recherche. Passend dazu hören wir nun ein Stück von der Künstlerin Caminho.
Depois que nós nos perdemos, amor, amor, nossos demos afastam-nos ano a ano. Você, você é teu nome, és quem ressurge e quem some do outro lado do oceano. Eu cá nesta América, África, vivo entre miséria e mágica. Não sei dizer o que valho. Tu que és você, não me chamas. Tambor, tambor, sob as camas. Langor, rebaixa-me o galho.
Não podes negar que é lindo. Requer de nós grande arte. Criar novo mundo louco não é muito, ainda é muito pouco que aprendas a conjugar. Você, sou você, eu e tu, você e ela, Ari, Noel, Tom e Chico. Amai-vos, tango e rua.
perigo, perícesi ganga zumba.
Alle kennen sie, die Musik unserer Eltern. Manche empfinden sie als zu alt und manche können gar nicht genug davon bekommen. Deswegen habe ich mich mal mit zwei Menschen zusammengesetzt. Beide haben Bands, jedoch mit dem Unterschied, dass eine vor 2000 geboren ist und der andere nach 2000. Wir schauen uns mal an, wie die Gründung der Bands voranging und ob es Unterschiede oder sogar Gleichheiten gibt. Um Musik dreht sich unsere Sendung heute. Deswegen sitze ich heute mit zwei Bands hier. Der eine Olli Schöffler aus der Band Stockweckle und der andere Maximilian Hillengers aus der Band Kugelfuhr. Seit wann gibt es denn die Band Stockweckle schon? Beziehungsweise seit wann spielt ihr schon zusammen?
Gute Frage. Echt eine gute Frage. Also so jetzt in der Neubesetzung spielen wir jetzt ein knappes Jahr zusammen. Aber in der alten Besetzung, also wo wir angefangen haben, das war 2015. Ja, 2015 mit der alten Besetzung.
So. Wolltest du schon immer in einer Band spielen oder kam das eher spontan?
Ja, das ist eher spontan. Spontan kommen bei mir. Im Alter wird man ja ein bisschen nachdenklicher und Musik war schon immer mein Ding. Ich habe früher mit Ziehorgel angefangen, habe dann ein bisschen Klavier gespielt. Und ja, mein Vater war sehr musikalisch. Meine Mutter auch, die haben gesungen in so einer volkstümlichen Kapelle. Mein Vater hat Ziehorgel gespielt. Und dann habe ich es einfach irgendwie im Blut gehabt. Oder habe es heute noch im Blut ein bisschen. Und es macht mir halt einfach Spaß und habe Bluesharp spielen gelernt. Habe es mir mehr oder weniger selber beigebracht. Ja, und so ist es halt ein bisschen weitergegangen und dann hat sich die Band draus ergeben.
War euch denn von Anfang an schon klar, dass ihr Coversongs übernehmen wollt?
Ja, also bei uns war das von vornherein klar, dass wir Coversongs machen. So, ich meine, wenn du eigene Songs schreiben willst, dann brauchst du ein Gespür dafür, das musst du können. Das, und von uns hat es keiner können. Oder wenn man sich vielleicht ein bisschen anstrengt, dann würde das schon gehen, unter Umständen. Wir schwätzen da öfters drüber, dass man mal irgendwas Eigenes macht. Aber ja, Coversongs machen ist auch nicht schlecht. Und die machen wir dann meistens auf unsere Art und Weise. So, wir sagen immer, das ist der Stock wirklich. Sound.
Fällt es euch leicht, die Coversongs auszuwählen oder gibt es manchmal auch Zoff in der Band, wenn ihr euch nicht einig seid?
Nee, also Zoff gibt es bei uns auf gar keinen Fall. Wir sind uns da meistens immer einig. Wir haben auch viele Ideen. Wir haben auch mittlerweile bei uns in der Band, bei Stockweckle, zwei, drei junge Kerle dazu kriegt, wo sehr gute Musikanten sind und die haben auch echt gute Ideen. und bringt sich da auch Obacher mit Ei. Also das ist richtig gut bei uns. Also es macht riesen Spaß.
Gibt es ein Lied, das du mit dir selbst identifizierst oder mit deiner Musikrichtung? Eins, das du als dein Lieblingslied beschreiben würdest?
Also so eine Art Lieblingslied gibt's letztendlich nicht. Ich habe mehrere Lieblingslieder, wo mir einfach gefallen. Und mir gefällt auch nicht nur eine Musikrichtung, mir gefallen viele Musikrichtungen. Das fängt auch vom Volkstümlichen über Heavy, der Blues natürlich. Der Blues ist mein Steckenpferd. Das liebe ich, der Blues liebe ich über alles. Und ja, und noch verschiedene andere Musikrichtungen. Ich denke immer, wenn Musik verbindet und wenn Musik gut gemacht ist, dann kannst du fast alles anhören. Egal, von Klassik bis Rock über Jazz, Blues, kannst du alles anhören, wenn es gut gemacht ist. Und es muss einen Sinn dahinter stecken, wo einen auch berührt. Das ist für mich ganz wichtig.
Gab es ein Ereignis oder Moment, wo die Musik dir weitergeholfen hat?
Musik hilft mir immer wieder in meinem Leben. Musik ist einfach, wenn man Musik hört, hat man gute Laune, kriegt gute Laune. Wenn man schlechte Laune hat und man hört dann gute Musik, dann kriegt man gute Laune einfach. Für mich ist Musik ein riesengroßer Teil in meinem Leben. Ich hab überall, ob das im Geschäft, in meiner Werkstatt, im Auto natürlich, egal, wenn ich irgendwas arbeite, ich habe immer ein Radio dabei. Und überall im Bad morgens beim Frühstück, überall läuft bei mir das Radio, den ganzen Tag. Weil einfach Musik ist einfach, das ist ein großer, toller Begleiter in meinem Leben, wo mich auch beeinflusst.
Danke, Olli. Nun haben wir die eine Seite der Geschichte gehört. Nun kommen wir aber zur jüngeren Generation und zur Kugelfuhr. Seit wann spielt ihr denn nun schon zusammen oder seit wann hat sich das entwickelt, dass ihr zusammen eine Band gegründet habt?
Ja, ursprünglich gestartet sind wir ja eigentlich 2017 war das, im Harmonika-Orchester Oschlitzheim in einer ganz kleinen Besetzung, da waren wir zu viert und haben da eigentlich uns entschieden, bloß einen Song zu spielen beim Jahreskonzert vom Harmonika-Orchester. Und irgendwie hat sich dann da mehr entwickelt, aber so wie wir jetzt sind, sind wir seit 2019 jetzt ungefähr am Start.
War euch von Anfang an klar, in welche Richtung ihr gehen wollt? Oder hat sich das erst so entwickelt?
Nee, eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das ist relativ spontan ja eigentlich entstanden. Wir haben auch da wirklich querbeet eigentlich alles mal gespielt, auch teilweise Lieder, wo wir jetzt im Nachhinein drüber gucken und denken, ach, das hätte man glaubt nicht mehr so machen, aber irgendwann hat man halt so die Richtung auch gefunden, das, was eben dann auch tatsächlich gefällt und kam dann relativ schnell auf Rock, leicht in die Richtung Metal und ja, vielleicht auch Pop-Punk, irgendwie ist alles so ein bisschen mit drin. Aber klar war das von Anfang an auf gar keinen Fall. Das war echt ein mega spontanes Ding. Einfach aus unseren Gelüsten und Wünschen und ja, einfach auch mit ein bisschen Fantasie. Und da haben wir Bock drauf, ist das entstanden. Genau. Also es war auf jeden Fall nicht der Plan so alles.
Ihr schreibt ja nun auch eigene Lieder. Ist das eher ein Gemeinschaftsprojekt oder findet einer den Text und die anderen finden die Melodie?
Also oft ist es, es ist im Großen und Ganzen schon ein Gemeinschaftsprojekt. Allerdings muss man halt auch immer sagen, okay, also an so einem Text, da können nicht 6 Leute, wie wir es jetzt sind, können da dran arbeiten oder mal von der Grundmelodie. Meistens schreibe ich dann den Text und unserem Gitarrist, dem Lenny, dem fällt dann meistens irgendwie irgendein Riff dazu ein und dann hört man sich das an, was halt ursprünglich mal irgendeine Sprachnachricht oder so in WhatsApp war, wo man einfach mal irgendwas gejammt hat und meistens finden sich dann relativ viele aus der Band und haben dann vielleicht auch noch eine Idee dazu und geben, blöd gesagt, auch noch ihren Senf dazu. Aber meistens entsteht dann so eigentlich ein Song. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, aber es gibt dann doch immer noch klare Aufgabenverteilungen oder ja, wo halt dann auch, sag ich mal, die Stärken von jedem Einzelnen dann auch ein bisschen genutzt werden.
Gibt es etwas Besonderes, das euch Inspiration verschafft? Oder ist oft ein Alltag da, wo ihr sagt, ja, daraus könnte ich jetzt einen guten Song machen?
Ja, eigentlich eher mehr so. Also es ist, wie bei allem, eigentlich ist es nie so auch geplant, so ja, jetzt muss ich einen Song darüber schreiben, sondern das kommt eigentlich immer aus der Laune heraus. Also entweder man hat mal halt so eine Phase, wo man kreativ ist und da fallen einem dann viele Dinge auch da dazu ein, irgendwie zu einem Song. Aber ja, es kommen immer mal wieder so Situationen, wo man denkt, so ja, das könnte ein Song sein, darüber könnte man schreiben. Wir lassen uns da oft eigentlich inspirieren, eigentlich generell von der Jugend, von unserem jetzigen Lifestyle, den wir eigentlich gerade leben, und schreiben eigentlich hauptsächlich darüber auch die Texte. Und
gibt es ein besonderes Ereignis oder ein besonders schönes Ereignis, was ihr jetzt speziell mit der Musik verbindet?
Eigentlich immer, wenn ich in der Sonne hock oder in Urlaub fahre, aber ähnlich wie beim Olli eigentlich, ob es beim Schaffen ist, ob es, wie gesagt, auf der Terrasse mit einem kühlen Bier ist oder sonst irgendwo. Besonderes Ereignis ist eigentlich nicht mit Musik, also sondern es geht eigentlich nur mit Musik. Von dem her, alles, was schön im Leben ist und auch wenn die Lebensphasen mal schwer sind, dann
hilft Musik dir auf jeden Fall immer weiter.
Ja, danke, Jolien Hülse, für dieses Interview. Nachdem wir die beiden Bands Kugelfuhr und Stockweckle jetzt kennengelernt haben, wollen wir natürlich auch ihre Arbeit mal näher beleuchten. Wir hören deswegen ein Lied der Band Kugelfuhr, die noch einiges vorhat.
Es kommen Tage, von denen keiner weiß, sind es die Guten oder was für ein Scheiß. Mir egal, denn ich hab ja dich. Willst du mich zerstören oder lieben? Willst du alles und willst du mich kriegen? Mir egal, denn ich seh nur mich. Ist es der tiefste oder höchste Punkt meines Menschenlebens? Frisst du mich auf oder hilfst du mir, gerade zu gehen? Gerade aber ziemlich richtig, das bekomme ich oft zu hören. Die Vorschläge sind nichtig, du sollst mich nicht beim Saufen stören. Denn ich hab jeden, wirklich jeden Kampf verloren. Es kommen Tage, da fühle ich mich wie neugeboren. Ob in guten oder schlechten Gläsern, die Kette um mein Hals ist schwer. Solange ich dich hab, brauch ich niemand anders mehr. Es ist soweit, ich packe meine Sachen. Wenn ich so weitermach, gibt's kein Erwachen, doch das macht nichts. Sterb mit dir. Hoffnungslos, von außen kaum zu betrachten. Ein Wrack mit hunderten Schachteln, doch das macht nichts. Ist doch eh zu spät. Ist es der tiefste oder höchste Punkt meines Menschenlebens? Frisst du mich auf oder hilfst du mir, gerade zu gehen? Gerade aber ziemlich richtig, das bekomme ich oft zu hören. Die Vorschläge sind nichtig, du sollst mich nicht beim Rauchen stören. Denn ich hab jeden, wirklich jeden Kampf verloren. Es kommen Tage, da fühle ich mich wie neu geboren. Ob in guten schlecht getreten, die Kette um mein Hals ist schwer. Solange ich dich hab, brauch ich niemals anders.
niemand anders mehr, niemand anders mehr, hab ich niemand anders.
Jazz ist nicht gleich Jazz. Die Musikrichtung hat sich seit 1900 stetig weiterentwickelt und immer wieder kamen neue Akzente dazu. Friederike Mais stellt in ihrem Beitrag eine nicht ganz so bekannte Form des Jazz vor, den Bebop.
Ein Name wie ein Geräusch. Schnelle Melodien, komplexe Harmonien und ein Improvisationscharakter mit vielen Soli. Das alles zeichnet den Bebop aus. Der Bebop, oder auch nur Bop genannt, entwickelte sich Anfang der 1940er Jahre als neue Stilrichtung des Jazz, vor allem in Harlem, New York City. Er war in erster Linie eine Gegenbewegung zum populären Swing der 30er und frühen 40er Jahre. Der Swing war tanzbar und beliebt, aber die Big Bands in den Tanzlokalen waren von Weißen dominiert und kommerzialisierten den Jazz. Besonders junge afroamerikanische Musiker sahen die Wurzeln und die Freiheit des Jazz dadurch in Gefahr und begannen zu experimentieren. Der Bebop entwickelte sich so auch zu einem Zeichen gegen Rassismus und Unterdrückung und für die Freiheit der afroamerikanischen Kultur. In Jam-Sessions nach ihren abendlichen Auftritten probierten die Künstler neue Rhythmen und Ausdrucksweisen des Jazz aus. Sie wendeten sich von den Formeln, die der Swing etabliert hatte, ab und kreierten neue, wilde Harmonien. Der Bebop war geboren. Und mit ihm die Ära des Modern Jazz. Diese Art von Jazz war nicht mehr tanzbar und keine Unterhaltung für die breite Masse, sondern legte den Fokus wieder mehr auf die künstlerische Freiheit der Musiker. Besonders prägend für die Entstehung des Bebop war eine Gruppe rund um Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Thelonious Monk. Um die Individualität und die Soli besser zur Geltung zu bringen, verabschiedeten sich die Künstler von den Big Bands der Swing-Ära und kamen wieder in kleineren, sogenannten Combos zusammen. Diese Combos waren häufig Quintette aus Trompete, Klavier, Saxophon Kontrabass und zu guter Letzt Schlagzeug. Abgesehen von der kleineren Besetzung waren die rasch wechselnden Melodien und das hektische Tempo besonders charakteristisch für die Stücke des Bebop. Aber auch die sogenannte Flatted Fifth, eine abwärts springende, verminderte Quinte als Stilelement, hatte es den Boppern angetan. Und von diesem charakteristischen Intervallsprung kommt wohl auch der Name Bebop. Die beiden Silben, B und Bob, produzieren beim Aussprechen nämlich genau dieses Intervall. Das klingt dann ungefähr so, wie Bebop-Legende Dizzy Gillespie es in einem Interview vormacht. Er weiß selbst nicht so recht, wann der Bebop eigentlich zum Bebop wurde und er zur Ikone des neuen Stils. Für ihn war es einfach nur Jazz. So bewegt und vielfältig wie die Geschichte des Bebop sind also auch seine Melodien und Harmonien.
Das war ein Beitrag von Friederike Mais zum revolutionären Jazzstil Bebop mit O-Tönen von Dizzy Gillespie aus YouTube. Und um da gleich musikalisch dran zu bleiben, hören wir jetzt Bebop von Charlie Parker aus dem Jahr 1946.
Ha ha ha!
Auch in unserem letzten Beitrag geht es um die Musik. Musik ist allgegenwärtig in unserem Leben. Doch die wenigsten wussten dabei, dass Musik sogar eine Therapieform sein kann. Darüber hat sich unser Reporter Michael Teufel mal informiert.
Das waren die sanften Klänge einer Schlitztrommel. Wir befinden uns jedoch nicht etwa im Amazonas, sondern im idyllischen Tübingen. Hier, am Universitätsklinikum, hat Regina Eichenauer ihr Reich. Sie ist Musiktherapeutin und die Schlitztrommel ist nur eines der vielen Instrumente, die sie bei ihrer Arbeit nutzt. Uns hat sie exklusive Einblicke in die Arbeit einer Musiktherapeutin gewährt. Doch was ist Musiktherapie überhaupt?
Musiktherapie ist ein eigenständiges, evidenzbasiertes, psychotherapeutisches Behandlungskonzept, das zu den kreativen Therapieformen zählt. Und durch den gezielten Einsatz von Musik versuchen wir im Rahmen von einer therapeutischen Beziehung seelische, körperliche und geistige Gesundheit wiederherzustellen, zu erhalten und zu fördern.
Ihre Patienten sind Menschen verschiedenster Herkunft und jeden Alters, denn
Musiktherapie eignet sich für Menschen aller Altersgruppen, vom Baby bis zum Senior, mit psychischen, psychosomatischen oder neurologischen Erkrankungen und kann im Einzel- wie auch im Gruppensetting durchgeführt werden.
Auch schwerhörige Menschen kommen in die Musiktherapiesitzungen von Regina Eichenauer. Hier liegt der Fokus auf der Arbeit mit Schwingungen von Instrumenten, um die eigene Körperwahrnehmung der Patienten zu unterstützen. Wie die Behandlung aber im Detail aussieht, variiert individuell je nach Person.
Die erste Sitzung ist vergleichbar mit einer Schnupperstunde. Also ich lerne die Patienten kennen und wir tauschen uns aus. Ich mache eine ausführliche Anamnese, auch eine musikalische Anamnese und wir schauen, wo liegen die Probleme, wie könnten wir die Musik gezielt einsetzen, um bestimmte therapeutische Ziele zu erreichen.
Die 50-minütigen Sitzungen finden ein- bis zweimal wöchentlich statt. Die Ziele dieser Sitzungen sind dabei ebenso vielfältig wie die Musik selbst. Die Förderung von Merk- und Konzentrationsfähigkeit, körperliche und seelische Entspannung, das Ausdrücken von Emotionen und Bedürfnissen, um nur ein paar zu nennen. Welche Musik zum Einsatz kommt, ist individuell je nach Geschmack und Bedürfnissen der Patienten. Zur Auswahl steht Ihnen in jedem Fall ein reicher Fundus an Instrumenten. Darunter auch einige exotische, wie die Ocean Drum, die Meerestrommel. Aber auch die wütenden Schläge einer Pauke fehlen nicht. Bis hin zu den träumerischen Klängen eines Klangstabspiels. Als Therapeutin ist Regina Eichenauer selbst eine virtuose Musikerin, die viele Instrumente beherrscht. In den Therapiesitzungen kann sie dieses Wissen auf vielfältige Weise einsetzen.
Gefühl zu regulieren und langsam von Moll nach Dur zu wandern und diese Emotion zu regulieren und in eine positivere Stimmung überzugehen. Thank you.
Was bei Regina Eichenauer so leicht aussieht, ist das Ergebnis eines jahrelangen Studiums. Medizinische Kenntnisse über verschiedene Erkrankungen sind dabei ebenso notwendig wie das Wissen um die Wirkung verschiedener Musikarten. Denn wie jede andere Therapieform ist auch eine Musiktherapie mit möglichen Risiken verbunden. Der falsche Einsatz von Musik kann großen Schaden anrichten. Für die Zukunft wünscht sich Regina Eichenauer daher noch viele professionell ausgebildete Musiktherapeutinnen und Therapeuten. Sie betont:
Ich habe in Heidelberg meinen Bachelor und Master gemacht und wünsche mir für die Zukunft auch ganz viele weitere professionell ausgebildete Musiktherapeuten.
Die zahlreichen Erfolge, auf die sie in der Musiktherapie bereits zurückblickt, sprechen für sich.
Dass jemand, der nicht mehr sprechen konnte aufgrund eines Schlaganfalls nach einer musiktherapeutischen Behandlung, wieder reden konnte, dass sein Parkinson-Patient, der Schwierigkeiten hatte, sich zu bewegen, wieder tanzen konnte, dass ein Kind, was mutistisch war und sich zurückgezogen hat, über die Musik ein Medium gefunden hat, wieder einen Ausdruck zu finden und schließlich wieder gesprochen hat.
Zum Schluss hat Regina Eichenauer für unsere Zuhörer noch einen Tipp zum alltäglichen Umgang mit Musik.
Eine schöne Übung ist zum Beispiel, dass Sie wirklich sich während des Tages mal 10 Minuten rausnehmen, gemütlich setzen oder hinlegen und ein Lieblingsstück anhören und versuchen mal ganz gezielt auf den Text zu achten oder auf bestimmte Instrumente oder Geräusche, um einfach auch die Achtsamkeit zu fördern für die Musik.
Aus Tübingen, Michael Teufel.
Vielen Dank, Michael, für diesen interessanten Beitrag. Wirklich beeindruckend, was Musik alles sein kann und erreichen kann.
das war's von uns für heute. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. An den Reglern saß Sergej Maltsev, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschieden sich Julien Hülse
und Michael Teufel. Danke für die coole Sendung.
Bis bald. Thank you.